DW Menschen und Märkte.
Frankreich will die Wirtschaft wieder anfahren und heimischen Autobauern helfen. Es wird eng im All. Astronauten und Taikonauten auf dem Weg in ferne Welten. Und China, das Reich, in dem Kommunisten nett zu Milliardären sind. Das gibt's in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Jetzt werden eifrig Pläne geschmiedet, wie der tiefsten Rezession in der Geschichte der EU beizukommen sei. Da machten Angela Merkel und Emmanuel Macron eine Rechnung in Höhe von einer 500 Millionen Euro auf, die von einigen Staaten gleich abgelehnt wurde. Zu teuer. Heute stellt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Programm vor, das sogar 750 Milliarden Euro schwer sein soll. Da sieht man schon, billiger wird's jedenfalls nicht. Wenn es konkret wird, auf der Ebene einzelner Mitgliedstaaten, wird es wirklich unübersichtlich. Frankreich etwa versucht scheinbar den gleichen Weg wie Nachbar Deutschland und will die heimische Autoindustrie vor allzu großem Schaden bewahren, wie Marcel Wagner berichtet.
Emmanuel Macron hatte sorgsam gewählt. Nicht etwa Peugeot, Citroën oder Renault durften sich über den Besuch von Frankreichs Präsident freuen. Nein, es war ein Zulieferer, Valeo, Spezialist für Elektromotoren, den der Staatschef sich ausgesucht hatte, um den nationalen Rettungsplan für die Autobranche zu verkünden. Mit Bedacht. Wir wollen aus Frankreich die führende Nation bei der Herstellung sauberer Autos in Europa machen. So der kühne Plan, der Macron vorschwebt. Wie schon beim groß angelegten Rettungsplan für die Fluglinie Air France will der Präsident, so wurde schnell deutlich, auch diesmal die massiven Hilfen nutzen, um die französischen Autobauer eng an die Kette zu legen. Zunächst einmal bei der Sicherung französischer Arbeitsplätze. Der Staat wird dem Autosektor insgesamt mit rund 8 Milliarden Euro helfen, versprach der Präsident. Im Gegenzug sind die Autobauer eine ganze Serie starker Verpflichtungen eingegangen, vor allem die Produktion der Wertschöpfung zurück nach Frankreich zu verlagern und die bestehende industrielle Produktion an unseren Standorten zu stärken. Renault, bereits vor Corona in einer schweren Krise, werde die versprochenen 5 Milliarden Euro Garantien nur gegen Beschäftigungszusicherungen auf französischem Boden erhalten, so Macron. Die Opel-Mutter PSA werde statt im vergangenen Jahr null im kommenden Jahr bereits 130.000 Elektro- und Hybridautos in Frankreich produzieren, habe der Konzern versprochen. Denn neben den Arbeitsplätzen ist es vor allem die Elektromobilität, zu der Macron die heimischen Konzerne kräftig drängen will. Auch zugunsten der französischen Kunden. Elektroautos und Ladehybride erhalten außergewöhnliche Unterstützungen. Bis zu 7.000 Euro Kaufprämie bei Elektroautos für Privatkunden, 5.000 Euro für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen. Da die Autobauer allerdings wegen Corona noch auf Hunderttausenden unverkauften Autos mit Verbrennungsmotor sitzen, soll es zusätzlich eine Art Abwrackprämie von 2.000 Euro geben, wenn Franzosen ein älteres gegen ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug mit niedrigeren Emissionen eintauschen. Doch der Fokus liegt ganz klar auf dem Elektroantrieb. Damit sich der auch lohnt, will Frankreich statt 2021 bereits im kommenden Jahr 100.000 Ladestationen fertigstellen. Außerdem soll die gesamte Branche inklusive der Zulieferer rund 1 Milliarde Euro für Forschung, Entwicklung und Umrüstung auf neue Technologien erhalten. Renault soll außerdem der deutsch-französischen Allianz für eine europäische Batteriezellenproduktion beitreten. Apropos Europa. Davon war ansonsten in Macrons Ansprache nur ein einziges Mal die Rede, nämlich als es um die Finanzierung der französischen Hilfen ging. Da könne der mit Bundeskanzlerin Merkel ausgehandelte Vorschlag für einen 500-Milliarden-Fonds für Europa sicherlich nützlich sein, so Macron. Der Präsident scheint seine Strategie aus der Corona-Krise gewählt zu haben. Sie lautet ganz offenbar: Frankreich first.
Marcel Wagner aus Paris. Etwas mehr Solidarität und Verlässlichkeit würden der Wirtschaft bestimmt auch nicht schaden. Gerade Unternehmen sind ja auf zuverlässige Partner angewiesen. Deshalb war für deutsche Investoren auch Japan ein beliebter Partner. Das aber, berichtet Katrin Erdmann, könnte sich bald ändern.
Japan ist für deutsche Unternehmer einerseits eine sichere Bank. Die meisten in Japan tätigen Firmen schätzen die Stabilität in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Vertrauen, das auf Gegenseitigkeit beruht. Zudem registrieren deutsche Manager jetzt mehr Offenheit der Japaner für neue Technologien. Und dennoch sehen die Deutschen im zentralen Punkt Personal in der Zukunft erhebliche Herausforderungen auf sich zukommen. Das ergab eine Geschäftsklima-Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der Außenhandelskammer Japan. Mehr als 80% sagen, es sei schwierig, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Dafür sehen sie gleich mehrere Gründe. Erstens wird die Bevölkerung immer älter, zweitens gibt es nur wenige Migranten und drittens werden Frauen zu wenig in den Arbeitsmarkt eingebunden. Und, so beschreibt es ein deutscher Kleinunternehmer, junge Leute würden die Vorteile eines ausländischen Unternehmers zwar erst mitnehmen, dann aber lieber zu einer japanischen Firma wechseln. Noch sind die befragten Unternehmen mit ihren Umsätzen zufrieden. Dennoch will fast die Hälfte in den nächsten 3 Jahren weniger als 5 Millionen Euro in Japan investieren. Das im vergangenen Jahr in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan wirkt sich aus Sicht deutscher Firmen zwar stabilisierend aus, hat aber sonst kaum Auswirkungen. Die KPMG und die AHK Japan haben fast 400 deutsche Unternehmen befragt. Geantwortet hat ein Viertel.
Aus dem Land der aufgehenden Sonne, berichtete Katrin Erdmann. Die USA sind wieder auf dem Weg ins All, im Gegensatz zu den Briten, die einen herben Rückschlag hinnehmen mussten. Denn zu Beginn dieser Woche ist der erste Testflug einer Trägerrakete der Raumfahrtfirma Virgin Orbit des britischen Milliardärs Richard Branson misslungen. Aber wenigstens sei bei dem Test und nur darum habe es sich gehandelt, niemand verletzt worden. Bransons aus Südafrika stammender Milliardärskollege Elon Musk will es heute besser machen und seine Raumfahrtmission erfolgreich durchziehen. Nicht zuletzt zu Ruhm und Ehre der US-Raumfahrt, wie unser Korrespondent Arthur Landwehr erfahren hat.
All of America can take a moment and look at our country do something stunning again.
Ganz Amerika kann einen Moment lang auf unser Land schauen, wie es wieder etwas Atemberaubendes tut. NASA-Chef Jim Bridenstine, wenige Stunden bevor zum ersten Mal seit dem Ende der Space Shuttles wieder amerikanische Astronauten von den USA aus ins All gebracht werden. Doug Hurley und Bob Behnken sollen um 22.33 Uhr deutscher Zeit von Cape Canaveral aus ins All starten mit ihrer neuen Raumkapsel Crew Dragon auf einer Falcon 9 Rakete. Beide vom Raumfahrtunternehmen SpaceX des Tesla-Besitzers Elon Musk. Auch das ein Novum. Zum ersten Mal lässt die NASA damit einen kommerziellen Anbieter die eigenen Astronauten fliegen. Doug Hurley ist von der Zusammenarbeit begeistert.
The way they do business, how quickly they turn things around, how innovative they can be, it's just been amazing.
Die Art, wie die ihr Geschäft betreiben, wie schnell die Dinge verändern, wie innovativ die sein können, das war wunderbar. Hurley ist ein erfahrener Astronaut, war selbst auf dem letzten Flug des Space Shuttle 2011. Aber auch äußerlich ist die Veränderung spürbar und deutlich sichtbar. Elon Musk legt Wert auf Design. So wie auch bei Tesla Autos bestimmen nicht die Ingenieure, wie etwas aussieht. Von der Innenausstattung der Kapsel bis zu den auf Taille geschnittenen Raumanzügen und stylischen Helmen ähnelt Raumfahrt jetzt mehr der Enterprise als der Apollo. Aber natürlich geht es der NASA nicht darum, sondern wieder eigenständig auf dem Markt zu sein.
That was a tough time for the agency. It was a tough time for the Kennedy Space Center.
Es war eine harte Zeit für die NASA und das Kennedy Space Center, sagt Bridenstine. Als Raumfahrtnation nur bei den Russen mitfliegen zu können, das soll jetzt wieder anders werden. Und mit dem kommenden Mondprogramm will man dann auch wieder richtig Maßstäbe setzen. Offiziell ist der Flug zur Internationalen Raumstation ein Testflug. Es geht darum, zu zeigen, dass das Fahrzeug funktioniert, dass die Abläufe stimmen, dass die Systeme zusammenpassen. Nicht von ungefähr haben sowohl Hurley als auch Bob Behnken ihre Karrieren als Testpiloten begonnen.
Gave us one thing that we could have put on our list of dream jobs that we would have gotten to have someday. It would have been to be aboard a new spacecraft.
Wenn es einen Traumjob auf der Liste gäbe, dann wäre es an Bord eines neuen Raumschiffs zu sein. In einem aber knüpft die NASA bewusst an alte Traditionen an. Die Crew Dragon startet von der Rampe 39 Alpha des Kennedy Space Center. Von dort flog die Apollo 11 zum Mond. Wie lange die beiden Astronauten auf der Raumstation bleiben werden, ist offen. Es können 6 Wochen sein, es können noch 3 Monate werden, bis alle Tests abgeschlossen sind, so die NASA. Und außerdem könnten sich die beiden auf der ISS auch nützlich machen, bis im August die erste Crew mit einem regulären Arbeitsflug ankommt.
Das war ein Bericht von Arthur Landwehr. Was auch immer die Amerikaner tun, die Chinesen sind nicht fern. Wollen sie doch dem amerikanischen 20. Jahrhundert das chinesische 21. Jahrhundert folgen lassen. Und wo gäbe es mehr Lorbeeren zu ernten als im All? Und deswegen gibt es seit ein paar Jahren nach Kosmonauten und Astronauten auch Taikonauten. Und was die so vorhaben, das sagt uns Steffen Wurzel.
Ende 2003 schickte die Volksrepublik China erstmals einen Raumfahrer in die Erdumlaufbahn, Yang Liwei. Er ist seitdem ein Megastar in China. Jedes Kind kennt ihn. Bis heute folgten Yang 10 weitere Taikongren, so heißen Astronauten auf Chinesisch. Bei den insgesamt 9 Männern und 2 Frauen wird es nicht bleiben, denn China weitet sein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm seit Jahren konsequent aus, mit beeindruckendem Tempo. Anfang Mai testete Chinas Raumfahrtbehörde einen neuen Raumschiff-Prototypen. Die Kapsel startete unbemannt ins All von der südchinesischen Insel Hainan aus. Gut 2,5 Tage lang umkreiste sie die Erde, ferngesteuert wurden diverse Geräte und Funktionen an Bord der Raumfähre getestet. Am 8. Mai schwebte sie an einem riesigen rot-weißen Fallschirm hängend wieder zurück zur Erde und landete sicher in der Steppe im Norden Chinas. Die neue chinesische Raumkapsel soll nach Medienberichten künftig bis zu 7 RaumfahrerInnen gleichzeitig ins All befördern können. Am Sonntag trat in Peking Zhou Jianping vor die Presse, der Chefentwickler von Chinas bemanntem Raumfahrtprogramm. Chinas Raumfahrt wird mit Sicherheit nicht auf die Erdumlaufbahn beschränkt bleiben. Wir werden uns auch den Mond und Ziele darüber hinaus vornehmen. In den nächsten Jahren wird China eine neue, relativ große Raumstation in die Erdumlaufbahn schicken. Und bis in 10 Jahren soll eine Chinesin oder ein Chinese erstmals den Mond betreten. Für die kommunistische Führung in Peking geht es bei dem Weltraumprogramm um mehr als nur um Forschung und Wissenschaft. Das Ganze hat auch eine enorme politische und propagandistische Komponente. Während sich die US-amerikanische NASA und die europäische ESA auch gerne mal locker und publikumsnah inszenieren, geht es bei Chinas Raumfahrtbehörde streng und fast schon martialisch zu. Raumfahrt ist in China Verschlusssache und Sache des Militärs. Und wie alles Staatliche in China untersteht die Raumfahrt der Kommunistischen Partei Chinas und deren Anführer Staatschef Xi Jinping. Wu Weiren, der Leiter des chinesischen Mondprogrammes. Parteigeneralsekretär Xi Jinping hat uns aufgefordert, das Universum zu erforschen und China zu einer starken Weltraumnation zu machen. Diesen Traum werden wir verwirklichen. Über das Budget des chinesischen Weltraumprogrammes gibt es keine offiziellen Zahlen. Die Schätzungen reichen von rund 2 bis zu 8 Milliarden Euro pro Jahr. Anders als in Europa oder den USA wird in der Diktatur China über Vor- und Nachteile der Ausgaben für die Raumfahrt nicht offen diskutiert. Und weil es weder Wahlen noch Legislaturperioden gibt, ist auch die langfristige Planung der chinesischen Weltraumprogramme deutlich einfacher als in demokratischen Staaten.
Nicht nur im All plant Peking Großes, auch Irdisches schätzt China nicht zu gering, wenn es Ruhm und Ansehen des Vaterlandes befördert. Zurzeit hat sich in Peking der Nationale Volkskongress versammelt. Dort tagen nicht nur Apparatschiks aus dem ganzen Reich, alles abnickende Ja-Sager und glatte Parteikarrieristen, mit von der Partie sind auch die Reichsten der Reichen im so reichen Kapitalistenparadies, das von Kommunisten regiert wird.
Die Tagung von Chinas Nationalem Volkskongress, auch dieses Jahr ist sie nicht nur ein Treffpunkt der kommunistischen Spitzenkader des Landes, sondern auch ein Schaulaufen der Wirtschaftsbosse und Multimilliardäre. Das Scheinparlament der chinesischen Staats- und Parteiführung hat knapp 3000 Abgeordnete. Dazu kommen gut 2000 Abgeordnete der sogenannten Konsultativkonferenz. Das ist die beratende 2. Kammer, die gleichzeitig tagt. Dort drin sitzen nicht nur regionale Funktionäre der kommunistischen Partei, sondern auch viele Spitzenmanager großer chinesischer Privatkonzerne. Ma Huateng zum Beispiel, der 48-jährige Gründer des Computerspiele- und Online-Konzerns Tencent. Mit einem Vermögen von rund 40 Milliarden Euro ist er einer der reichsten Männer Chinas. Auch die Gründer des Internetunternehmens Baidu und des Elektronikherstellers Xiaomi sind Abgeordnete der beratenden Parlamentskammer. Auch sie stehen auf der Liste der reichsten Milliardäre Chinas weit oben. Geht man die Abgeordnetenliste weiter durch, fallen auch viele Spitzenmanager der chinesischen Auto- und Zulieferindustrie auf. Der Chef des mächtigen Batterieherstellers CATL etwa. Außerdem der 56-jährige Li Shufu, Chef des Geely-Konzerns und mit fast 10% wichtigster Einzelaktionär der Daimler AG. Er rief die Abgeordneten des Volkskongresses Anfang der Woche konsequenterweise dazu auf, bestimmte Gesetze für die Automobilindustrie zu liberalisieren. Wirkliche Macht haben die Abgeordneten der beiden chinesischen Kammern nicht. Die politischen Entscheidungen werden von der kommunistischen Staatsführung um Xi Jinping getroffen. Aber klar ist, die vielen Manager im Parlament, fast ausschließlich Männer übrigens, setzen Jahr für Jahr zahlreiche Wirtschaftsthemen auf die Tagesordnung und bringen diese Themen so ins Gespräch. Das Ganze zeigt außerdem, wie eng die chinesischen Privatkonzerne mit der kommunistischen Führung in Peking verbunden sind.
Ob in den Weiten des Alls oder auf den Fluren des gigantischen Volkskongresses, unserem Korrespondenten Steffen Wurzel entgeht im ostasiatischen Riesenreich kaum etwas. Mit seinem Beitrag aus Peking endet unser Podcast für heute. Thomas Schmidt hat technisch bearbeitet, was Ihnen der Gollich-Kaufmann akustisch näher gebracht hat. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.